Mindfulness, was für ein Hype, müssen wir jetzt hier alle meditieren oder was? Ob und inwiefern Mindfulness eher ein Hype oder die Zukunftskompetenz für modernes Arbeiten in Organisationen beschreibt, das bespreche ich in dieser Folge mit Esther und Johannes Nabeshuber, die zusammen das Salzburger Achtsamkeitsmodell entwickelt haben, die zusammen das Buch Mindful Leader geschrieben haben, die fantastische Menschen sind und einfach super, super viel Erfahrung in dem Gebiet haben. Seid gespannt, das wird eine richtig coole Folge.
Herz und Hirn.
Herz und Hirn, der Podcast für dich und
deine neue Arbeitswelt. Mein Name ist Nele Kreisig.
Und ich bin Stefan Lappinat.
Die beiden leiten das HR Performance Institut in Freiburg im Breisgau. Gemeinsam mit ihrem Team entwickeln sie Organisations- und Führungskulturen, in denen der Spagat zwischen Kennzahlenfokus und Menschlichkeit gelingt.
Herz und Hirn. Und bei den Entscheidungen jeden Tag in dieser neuen Arbeitswelt geht es genau um diesen Zweiklang. Das heißt Herz,
Menschlichkeit, Wertschätzung, Empathie
und Hirn,
Produktivität, Kennzahlenfokus, Strategie. Es geht dabei um nachhaltig, kluge und menschliche Entscheidungen zu treffen.
Herz oder Hirn, was braucht's?
Meistens beides. Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. In dieser Folge geht es um das Thema Mindfulness in Organisationen. Hype oder Zukunftskompetenz für die moderne Arbeitswelt. Ich freue mich total, dass du wieder dabei bist. Und wie du gleich merken wirst, ist diesmal nicht der Stefan hier, sondern ich habe heute zwei ganz wunderbare Gäste eingeladen. Und die stellen sich natürlich gleich nochmal selber vor. Aber ich bin stolz und glücklich, euch hier ankündigen zu dürfen. Und zwar heiße ich willkommen Esther Nabeshuber, die Geschäftsführerin des Mindful Leadership Instituts. Und Johannes Nabeshuber, Vorstand der Trigon Entwicklungsberatung, die beide sowohl als Menschen als auch so in ihrer Profession für mich ja nicht nur tolle Austauschpartnerinnen, Austauschpartner sind, sondern auch ja, einfach großartige Inspirationen mit dem, was sie so tun. Denn die beiden haben unter anderem zusammen das Salzburger Achtsamkeitsmodell entwickelt und sie sind das Autorenduo des Buches, was ich weiß gar nicht, in wie vielen Podcast-Folgen ich das schon empfohlen habe, das Mindful Leader Buch, was ich natürlich auch wieder in die Shownotes packen werde. Und ja, ich habe schon so viel von den beiden erzählt und geredet, dass ich jetzt total glücklich bin, dass ihr hier seid. Willkommen, liebe Esther, willkommen, lieber Johannes. Mögt ihr vielleicht zwei, drei Wörter noch mal kurz über euch sagen, wer ihr so seid?
Ja, liebe Nele, schön, dass wir bei dir sein dürfen. Mein Name ist Esther Nabeshuber. Du hast eigentlich schon alles gesagt über mich.
Nein, es gibt noch viel mehr über dich.
Aber das wird sich doch im Podcast entfalten. Mein Herzensthema ist das Thema Mindfulness, speziell in Organisationen, aber auch, sage ich mal, im ganz Allgemeinen. Ich habe das Thema für mich vor einigen Jahren entdeckt und es kennen und lieben gelernt. Und ein zweites ganz wichtiges Thema für mich ist das Thema, wie arbeiten wir in Kooperationen so, dass es für alle eine Win-Win-Situation ist und wir einfach gemeinsam co-kreativ werden und tolle Projekte entwickeln. Und das ist ein Thema, was mich schon ewig lang begleitet und auch jetzt speziell im Mindful Leadership Institut. Und ich freue mich auf den Podcast.
Jetzt, wo du das gerade so sagst, Esther, ich hoffe, die Frage ist jetzt nicht zu privat, da darfst du sie gleich sanft irgendwie wieder wegschieben. Was war denn dein Moment, wo du mit dem Thema Mindfulness, Achtsamkeit in Kontakt gekommen bist?
Ja, das war ein Moment, was ich auch immer wieder höre von den Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, dass das ein häufiger Ausgangspunkt ist, dass man selber sich in einer Krisensituation befindet. Mhm. Also ich war vorher schon mal mit dem Thema in Kontakt gekommen. Da war ich so in meinen frühen 20ern. Da konnte ich damit gar nicht viel anfangen. Ich war bei einem Retreat und dachte so, naja, das ist jetzt nicht so mein Ding. Mhm. Und das war auch gleich ein Schweigeretreat und alles sehr, sehr streng. Und ein paar Jahre später ist dann meine Mutter ganz plötzlich gestorben an einem Hirnschlag. Und da ist natürlich in unserer Familie ein Riesenchaos ausgebrochen. Wow. Und da habe ich gemerkt, also irgendwas in mir hat sich erinnert, da war doch was, wo das so ganz still in dir war. Was war denn das nochmal? Und dann ist mir dieses Retreat eingefallen. Und dann habe ich angefangen zu praktizieren, um sozusagen mit diesem Chaos, was um mich herum losgebrochen ist, umgehen zu können. Und da habe ich dann wirklich den Einstieg auch in das Thema gefunden und gemerkt, wie sehr mich das erdet und mir ermöglicht, auch einen Fokus zu halten, wenn es um mich herum recht wild zugeht.
Danke
also
fürs Teilen.
Das ist so, finde ich, immer wieder auch was, was mich in unseren in unserer Arbeit, in Organisationen, in den Trainings und so weiter auch begleitet als Gedanke, dass ich denke, wenn jemand nicht sofort was mit diesem Thema anfangen kann, dann ist das trotzdem ein Samen, den wir säen und vielleicht geht er irgendwann auf. Ja, es muss nicht in der Krisensituation sein, aber es gibt vielleicht den Moment, wo ich sage, jetzt kann ich das Thema für mich entdecken.
Danke. Schön, dass du da bist. Johannes.
Hey, danke, Nele, auch von mir für deine Einladung. Eine Freude, ja, dass wir uns heute so zum Austausch mal wieder treffen können.
Ja.
Was gibt es von mir noch zu erzählen über das bereits Gesagte? Ich bin mittlerweile überglücklich verheiratet mit meiner Frau Esther. war nicht immer so. Also weder das Verheiratetsein noch das Überglückliche dabei. Wir haben gemeinsam zwei Jungs, die 8 und 11 sind. Und stellen immer wieder fest, so schwierig und herausfordernd insgesamt jetzt die gegenwärtige Corona-Situation ist, dass das zurückliegende Jahr für uns beide und auch als Familie so tatsächlich das Glücklichste unseres bisherigen Lebens gewesen ist. Und das, was das ausgemacht hat, hat uns schon sehr viel auch zum Nachdenken gebracht darüber, wie wollen wir von dem ausgehend in Zukunft arbeiten, uns mit anderen vernetzen und einfach auch unser Leben führen. Und was auch weglassen, weil es jetzt zum Teil durch Corona so radikal an Ende gekommen ist, wo wir nach dem ersten Schreck auch gemerkt haben, meine Güte, wie befreiend und erleichternd.
Ich stolper gerade über den Satz, unser Leben führen. Finde ich gerade, merke ich gerade, macht gerade was in mir, weil das ja auch sowas von aktiv gestalten zu tun hat, ne? So, wie wollen wir das eigentlich angehen, wenn wir von Führung sprechen, und das tun wir auch in diesem Podcast immer mal wieder, dann geht es nicht nur um mich selbst führen, andere führen, sondern auch mein Leben führen, oder?
Schöner Gedanke, ja.
Ja. Johannes, magst du vielleicht auch noch einen Satz dazu oder gerne auch zwei sagen, wie Mindfulness in dein Leben gekommen ist?
Man könnte sagen, in 3 Anläufen. Der erste hatte einfach damit zu tun, dass meine Eltern schon mit diesem Thema unterwegs waren. Also als ich auf die Welt gekommen bin, gab es schon die wöchentliche Meditationsrunde, die sie so mit einem engen Freundeskreis gepflegt hatten. Natürlich mit dem Erfolg, dass ich es dann so am Sprung in die Pubertät einfach den größten Käse fand, den man sich nur vorstellen kann. Und für ein paar Jahre auch deutlich war, so bleibt mir vom Acker mit dem ganzen Schmus. Ich war dann so in meiner Studienzeit 2 Monate so mit dem Rucksack in Asien unterwegs und auch so zum Trekken im Himalaya. Bin dann einem Mönch begegnet, oder besser gesagt eher mir, der gesagt hat, auf dich habe ich schon gewartet. Du kommst mit mir zu so einem, ich sag mal, Event oder Einweihungsritual. Es war in der Mitte von nirgendwo, in so einem Kloster, wo ich gedacht habe, okay, Mensch, ich habe jetzt nichts Besseres zu tun, kommst du halt mit. Das ist auf jeden Fall eine coole Story, die du dann zu Hause erzählen kannst. Ja? Und ich war dort nahezu der einzige Westler, sonst waren ganz viele Menschen einfach aus der Himalaya-Region, von Mönchen, Hirten etc. Und der Dalai Lama war auch dort. Und auch wenn ich vieles von dem in den Jahren danach wieder ein bisschen aus dem Blick verloren hatte, hat dieses Ereignis doch ganz schön viel in der Tiefe bei mir bewirkt. So dass ich, wie Esther das vorher so schön formuliert hat, dass etwas in mir es auch wiedergefunden hat, als ich dann so nach einem erfolgreichen Berufsstart nach ein paar Jahren doch eine ziemliche berufliche und private Krise hatte. Und wo mir Esther gesagt hat, damals ein paar Tage vor Weihnachten, Mensch Johannes, lieber als ein Mann, der so viel Geld heimbringt, hätte ich gern einen, der wieder glücklich ist.
Oh wow, was für ein Satz.
So? Also sie hat es damals garniert mit ein paar Anschauungsbeispielen aus unserer jüngeren gemeinsamen Vergangenheit, die mir gar nicht geschmeckt haben. Und da war ich auch kurz davor, so, vielleicht schimpfend, Flint ins Korn zu schmeißen oder die Tür hinter mir zuzuschmeißen, vielleicht vorher noch ein paar unschöne Beschimpfungen dazu zu schieben, sagen, such dir doch einen anderen, sowas in der Art. Und irgendetwas, so eine ganz kleine, zarte Stimme in mir hat damals gesagt, hey Mann Johannes, du bist so kurz davor, das Wertvollste in deinem Leben total an die Wand zu fahren. Bleib noch einen Moment da. Und dieser zarten Stimme in mir und dieser Frau an meiner Seite bin ich bis heute unsäglich dankbar für den Impuls damals. Ich habe gemerkt, wie viel dran ist, als ich es mal sacken habe lassen und in den Wochen, die auf dieses ja doch sehr konfrontative, aber auch tiefe Gespräch gefolgt sind, habe ich auch einen Zugang zum Thema Mindfulness wiedergefunden. Und es ist seither was, was uns beiden ja ein großes Anliegen, aber auch eine große Unterstützung ist. Als Paar, als Eltern, mittlerweile auch in unserem Beruf. Ja.
Danke für euer euch zeigen.
Was du vorhin so aufgegriffen hast, Nele, dieser Satz, unser Leben führen, hat bei mir dann gleich wieder ganz viel ausgelöst. Wenn ich jetzt so auf die letzten Jahre und die Entwicklung gucke, dann hat Führung so zum einen, wie du es angesprochen hast, ja, definitiv was Aktives. Im Sinn von, wir kriegen einfach mehr auf dem Schirm, dass dieses Leben nicht nur was sein muss, das halt irgendwie wie so ein Film an uns vorbeizieht, sondern dass wir gestalten können. Aber auch, dass Führung vielleicht immer mehr was zu tun haben darf mit Loslassen und nicht mehr so viel tun und machen und in der Hand haben und auf unsere Schultern packen müssen zu tun hat.
Unbedingt. Also auch mal
so unbedingt, still sein ja. zu dürfen, irgendein tolles Angebot nicht annehmen zu müssen, sich auf Wesentliches konzentrieren, das manchmal vielleicht auch viel unauffälliger und leiser daherkommt. So. Also danke für den Impuls.
Ja, danke jetzt auch dafür. Denn jetzt mag ich den Ball gerade noch vielleicht ein letztes Mal weiterspielen, denn wenn wir uns moderne Führung angucken und das, was du gerade gesagt hast, dann hat moderne Führung ja auch ganz viel mit Loslassen zu tun. Ganz viel mit mich nicht dem Glauben zu verfallen, ich hätte die Kontrolle. Hat ganz viel mit Delegieren zu tun, hat super viel mit Vertrauen zu tun. Ja? Und das ist etwas, was wir auch in diesem Podcast, wir haben eine Folge über die Vertrauensfrage aufgenommen. Ne? Wie doll vertraue ich eigentlich mir selbst und meinem Team oder den Menschen um mich herum? Wir haben eine Folge zum Thema Führen in der Zukunft. Und wenn ich dir gerade zuhöre, dann finde ich da noch mehr Parallelen, als ich eben schon glaubte. Denn ich glaube, wenn wir, das Wort Führung ist natürlich auch sehr, sehr stark besetzt in unserem Kulturkreis. Ne? Das hat sowas mit, wir halten Zügel in der Hand, ne? Wir kontrollieren, wir steuern. Das ist nicht mehr das, was Führung unserer Meinung nach braucht. Das ist nicht mehr das, was die Organisationswelt braucht und auch nicht, wie Menschen gerne, und das ist ja auch einer der Dinge, die uns total wichtig ist in unserer Arbeit, weil wir einfach davon ausgehen, dass Potenzialentfaltung dann möglich ist, wenn Menschen mit Freude bei der Sache sind. Ja. Und dann tut, glaube ich, diese Art der Führung, ob es jetzt die Lebensführung ist, wenn ich das auf Familien übertrage oder auf Teams übertrage, von der du gerade gesprochen hast, Johannes, total gut. Ne? Mit loslassen, nicht alles kontrollieren wollen, Vertrauen haben, sich auch mal zurücklehnen und gucken, was passiert. Neugierig sein auf das, was da kommen mag. Ne?
Oh ja,
absolut. Und darum war das für mich auch jetzt oft so interessant in dieser Corona-Krise, in Anführungsstrichen, wenn wir so gehört haben, also auch aus unseren, von unseren Kunden oder auch gelesen haben über diese Themen, so was hat dieses Thema zum Beispiel zu Hause arbeiten auch mit Vertrauen zu tun? Und wenn ich eben nicht mehr immer vor Ort bin und alles kontrollieren kann, und ich weiß nicht, wie es dir da ging, Nele, aber für uns war das dann oft so eine Diskussion, wo wir dachten, interessant, ja, wir haben eigentlich schon seit so vielen Jahren das so etabliert, dass irgendwie so selbstgesteuerte Strukturen mit unseren Mitarbeitern etabliert sind, dass das für uns jetzt gar nicht so ein Unterschied war. Also wir haben uns weiterhin natürlich virtuell getroffen, aber wir hatten noch nie dieses Thema, dass wir sagen, oh Gott, wir müssen das jetzt irgendwie da kontrollieren können, was machen die jetzt, was macht der, wo ist sie jetzt gerade unterwegs, sondern wir hatten eigentlich schon immer so diese Zusammenarbeit, die so von Vertrauen geprägt war, dass jeder eigentlich gerne auch das beiträgt, was er beitragen kann, und wir immer schon geschaut haben, wenn jemand, weiß ich nicht, Familie hat oder irgendwie eine anstrengende Weiterbildung macht, wie können wir auch solche Phasen irgendwie gut integrieren und sagen, okay, dann machst du jetzt da ein bisschen weniger, dafür dann vielleicht wieder an der anderen Stelle mehr. Und das hat sich immer so gut ausgeglichen und war immer so, fand ich so ein genussvolles Führen eigentlich, dass ich gedacht habe, ja, auch da war diese Krise wie so ein Brennglas auf viele Organisationen, wo das, wenn das gar nicht funktioniert, glaube ich, dann war das jetzt echt nochmal so wie so ein Rums vor die Wand, so schau mal, wie gehst du das Thema Führung eigentlich an? Ja. Ist das zeitgemäß.
Ja. Na, genussvolles Führen, das finde ich übrigens ein ganz schönes Zielbild, so für viele Menschen da draußen. Und habe gerade so rausgehört, Esther, wir haben einfach aufeinander geschaut. Ne, wir haben eh mitgekriegt, wenn jemand irgendwie mal was hatte, dafür brauchten wir gar kein Corona. Ne? Mhm. Und wenn ich jetzt mal so die Brücke zum Thema Achtsamkeit, Mindfulness, bildet man Brücken, schlägt man Brücken, wie sagt man das? Ich baue die Brücke. Dann hat das für mich schon total viel miteinander zu tun. Ne? Denn wenn ich so sage, und das hört sich gerade so selbstverständlich an, Esther, naja, also wir haben halt eh aufeinander geschaut und haben ja mitgekriegt, was bei uns so abgeht. Ne? Und jetzt so dieses Thema Mindfulness, Achtsamkeit angucke. Wo seht denn ihr da die Verbindung zwischen den beiden Aussagen?
Vielleicht insofern, als dass so eine bewusste Haltung und wie wir Strukturen ausbilden etc. so der eine vielleicht sichtbarere Teil in erfolgreichen Führungszusammenarbeit ist. Und da hat Esther schon auch eine ganze Menge einfach in die Wiege gelegt gekriegt, sage ich mal. Ja, ich habe so viel von dir gelernt in dem Zusammenhang. Aber so dieser zweite, vielleicht nicht so sichtbare Teil, hängt dann ganz viel damit zusammen, wie gehen wir um mit eben Zusammenarbeit mit den anderen Menschen um uns herum, wo wir auch gemeinsame Ziele erreichen wollen, wo es ja auch wirtschaftliche Notwendigkeiten und Anliegen gibt etc. Wie gehen wir um miteinander in Zeiten von Krise, wo es eben nicht mehr so entspannt und selbstverständlich möglich ist, dass man aufeinander achtet oder vielleicht manche von uns so zurückkippen in alte Muster, weil da so der Überlebensmodus getriggert wird, im Sinne von, wow, jetzt wird es plötzlich eng, jetzt brechen Aufträge weg, jetzt haben wir in den Medien überall Alarmsignale. Und dann wird es ganz schnell, selbst wenn es vorher noch so gut gelaufen sein mag, oft also eng und verkrampft und gestresst in uns. Mhm. Und das wirkt sich dann natürlich unmittelbar auch aus auf unsere Umgebung und auf die Chancen, die wir dann vielleicht nicht mehr sehen und die Risiken, die so groß wären vor unserem inneren Auge, dass wir nur noch gebannt starren auf, wow, was jetzt auf keinen Fall passieren soll.
Ja.
Und so dieses Mindfulness, denke ich, hat wahnsinnig viel damit zu tun, dass wir einen souveräneren, entspannteren und dann vielleicht auch wieder fröhlicheren, freieren Umgang kriegen mit, wie ist es in uns, wenn es eng und gestresst und angstvoll wird. Dass wir dass wir es einfach lernen können. Und es ist echt ein Skill, eine Fähigkeit, die kann man trainieren und üben. Jedes Mal, wenn wir in diesen Stressmodus kippen, merken, oh wow, here we go again. Das kenne ich schon von mir, dieses Muster. Ich atme mal tief durch und schaffe es im Laufe der Zeit immer schneller, mich mit mir selber und meinen Energiequellen so zu verbinden, dass sich dieser Stress einfach auch wieder auflösen kann. Und ich merke, wow, jetzt sind Challenges da und es ist manches schwierig und anders als vorher. Aber ich vertraue mir und den Menschen um mich herum. Wir finden da einen guten Umgang. Wir finden Lösungen. Ist alles da.
Worum geht es eigentlich?
Ja, absolut. Ganz wichtiger Punkt. Wenn wir jetzt nochmal auf das Thema Mindfulness in Organisation gucken und Johannes, was ich gerade so von dir gehört habe, ich glaube, da kann ja jeder was mit anfangen, weil wir alle kennen das von uns selbst. Wenn wir das jetzt auf die Organisationswelt übertragen, was ist denn aus eurer Sicht ja da so das der Schlüsselpunkt, ne? Also Mindfulness in Organisation, worum geht's denn da? Was ist denn damit überhaupt gemeint?
Also für mich hat das, ob ich jetzt in der Führungsposition bin oder nicht, ganz viel damit zu tun, wie finde ich auch so einen Weg für meine Selbstführung. Das, glaube ich, ist immer der erste Schritt und immer das, was sozusagen dann auch den Unterschied macht in Teams. Also wenn ich so einen gewissen inneren Seismographen entwickeln kann, dass ich merke, okay, jetzt kippe ich wieder in dieses Muster oder jetzt merke ich, ich werde total genervt, weil es wird stressig im Team. Und ich habe da für mich eine Möglichkeit, auch wieder auszusteigen. Dann passiert das, was wir oft sehen in Teams, dass sich dann wirklich auch so Spitzenteams formen können. Das hat immer damit zu tun, dass ich erstmal in einem Team eine Awareness schaffe für das Thema und dann auch eben Möglichkeiten gebe, wie gehe ich mit den heutigen Gegebenheiten gut um. Da helfen Mindfulness-Tools und Übungen total. Und dann können sich da wirklich richtig tolle Zusammenarbeiten und super Ergebnisse daraus entwickeln. Und dann komme ich auch aus diesem Selbstführungsmodus sozusagen, kann ich dann auch weitergehen und sagen, okay, und was ist es dann, was wir in der Organisation brauchen? Aber dieses, sich auch erstmal da selber drauf einzulassen, auch als Führungskraft, das ist, glaube ich, für mich so der erste wichtige Schritt.
Mhm.
Und da versuchen wir es natürlich so leicht wie möglich zu machen, mit niedrigschwelligen Dingen, mit spannendem Ausprobieren und einfach verschiedene, wie so ein Buffet anbieten von Übungen, wo man sagt, okay, da nehme ich das für mich raus, sei das jetzt wirklich eine klassische Atemmeditation, hat es was mit Gehen zu tun, ist es was, wie ich eine Intention in einem Meeting setzen kann, also was ist so mein Weg, um auch da einen Zugang zu dem Thema zu kriegen.
Ja. Ja, und ich glaube, damit ja, hast du gerade, finde ich, ganz, ganz wichtige Dinge gesagt, ne? Es so leicht wie möglich zu machen und erstmal bei mir anzufangen, ne? Erstmal für mich auszuprobieren und zu testen, ne? Womit kann ich was anfangen, womit vielleicht auch nicht, was ja auch immer völlig in Ordnung ist. Mhm. Und dann so den nächsten Schritt zu gehen. Ich habe gestern ein Team in Amerika zum Thema Mindfulness begleitet und da sind ganz interessante Fragen aufgekommen, um genau dieses Thema, Esther, du hast gerade von Awareness gesprochen. Und da sagte einer der Teammitglieder, sagte, naja, ist Mindfulness nicht eigentlich, ist so sinngemäß, ne? Ist Mindfulness nicht eigentlich being aware? Ne? Also ist es nicht einfach genau das?
Mhm.
Und das fand ich so eine schöne, ich meine, wir machen uns das, glaube ich, auch oft ziemlich kompliziert und sehr groß und arbeiten mit Definitionen, ne? Und mit Studien und dem Ganzen und ist das was aus eurer Sicht so leicht runterzubrechen ist? Mindfulness oder achtsam sein, being aware?
Ich bin auch ein totaler Fan von einfach runterbrechen. Wird einen Begriff noch ergänzen.
Ja.
Ja, ich glaube, es beginnt damit, dass wir bewusst mitkriegen, was ist jetzt, im Sinn von being aware, und was dann den alles entscheidenden Unterschied dazu bringt, ist die Qualität, mit der wir dessen gewahr sind, was jetzt gerade ist. Weil wir können auch ganz wach mitkriegen, was jetzt läuft, aus einem inneren Zustand von Misstrauen, Stress, Panik kontrollieren wollen. Mhm. Ja? Und dann wären wir zwar total aware, aber wir wären gar nicht mindful. Mhm. Was fehlt, ist ein wacher und vor allem wohlwollender, neugieriger, gelassen, forschender Blick auf das, was jetzt gerade läuft. Und es ist immer wieder so spannend, egal ob das jetzt in einem Management-Team ist, wo oft im Austausch ganz viel Awareness da ist, aber auch sehr viel Misstrauen. Was sich da verändert, wenn es den Beteiligten gelingt, in so eine innere, souveräne, wohlwollende und miteinander verbundene Haltung zu kommen. Das ändert alles.
Ja.
Es sind plötzlich Lösungen da, da ist eine gemeinsame Vision für die Zusammenarbeit, für die ganze Organisation möglich. Was bei aller Awareness niemals ginge, wenn diese innere Haltung von Misstrauen bestehen bleibt.
Ja.
Und mit diesen beiden Bestimmungsstücken, wide awake und wohlwollend oder gentle, compassionate, da sind wir am Kern des Themas.
Ja. Oh, das beruhigt mich ja gerade, weil ich denke, so in der Art habe ich das gestern auch mit dem Team besprochen. Für mich war dieser Aspekt des Nicht-Urteilens, ne, des sich selbst und anderen gegenüber nicht zu beurteilen, zu verurteilen, sondern da in diesem wohlwollenden Zustand zu bleiben. Und ich glaube, damit treffen wir etwas, was Menschen wahrscheinlich einfach schwer fällt, wobei ich das immer ganz interessant finde, Kinder zu beobachten. Ich finde, die sind für mich, Kinder und Tiere sind für mich die besten Mindfulness-Lehrerinnen und Lehrer, muss ich gestehen.
Oh ja.
Ja, die sind einfach, ja, eigentlich genau das was wir gerade sagten, also being aware, Bewusstsein mit dem, was ich gerade tue und dabei irgendwie mit einer neugierigen, positiven, wohlwollenden Grundstimmung. Ne? Das ist etwas, was ja in uns allen drin steckt. Und das finde ich so einen wichtigen Punkt, dass es jetzt nichts ist, was jetzt irgendwie von außen kommt, sondern das ist ja ein Grundzustand unserer Psyche. Und wir haben sehr viel erlebt und sehr viel getan, um uns damit immer schwerer zu tun, in diesen Zustand zu kommen. Und das ist halt etwas, was man mit den Techniken, Esther, wie du sie gerade angesprochen hast, und Tools, was man sehr gut üben kann, damit ich da wieder reinkomme. Und auch damit ich selber steuern kann. Das ist ja auch wieder etwas, darüber schreibt ihr auch in eurem Buch. Also bin ich jetzt eigentlich im Autopiloten, weil irgendetwas mich steuert? Oder habe ich die bewusste Möglichkeit, selbst zu entscheiden, wie ich mich jetzt gleich verhalten möchte? Oder verhalte ich mich einfach? Reagiere ich einfach? Ne? Ja. Etwas reagiert mich. Oder bin ich die Person, die sagt, hey, ich nehme gerade wahr, dass mich hier gerade was stört. Will ich das jetzt hier rauslassen in diesem Moment? Natürlich kann ich schneller sprechen, als ich denken kann, schneller denken, als ich sprechen kann, so rum. Aber das sind ja Millisekunden, die entscheiden, ob ich jetzt sauer reagiere oder ob ich vielleicht statt aus meiner Emotion zu reagieren, über meine Emotion zu sprechen. Das ist ja ein ganz großer Unterschied, ob ich jetzt wütend reagiere oder auch durchaus verbal ausdrücken kann. Boah, die Aussage, die führt gerade dazu, dass in mir Wut hochkommt. Ne? Kann ich auch so sagen. Ja. Und schon haben wir eine ganz andere Qualität in dem, was wir da tun.
Genau.
Ja. Und ich finde auch eben genau das, was du jetzt gesagt hast, Nele, dass es nicht darum geht, weil das ist ja auch manchmal so ein Mythos bezüglich Mindfulness, dass es darum geht, irgendwie die Gefühle wegzumachen oder quasi nur noch in so einem der Johannes sagt immer so, als degenerierte Topfpflanze durch die Gegend zu vegetieren, alles ist gut und alles, ich sage gar nichts mehr und ich bin eh in einem total relaxten Modus, darum geht es ja nicht, sondern einfach wirklich das wahrnehmen können, was gerade ist und nicht davon gesteuert zu werden, sondern es selbst zu steuern. Hm.
Ja, und ich finde, das ist ein Zielzustand, der, glaube ich, Individuen gut tut und wie ich jetzt ja auch gerade nochmal von euch so mitnehmen kann, der sich super auf Teams übertragen lässt und auf Organisationen. Mhm. Ich mag gerade nochmal diesen Hype ansprechen. Ne? Wir wollen ja hier auch über den Hype Mindfulness in Organisationen sprechen. Mhm. Ist das etwas, was ihr erlebt, dass da draußen ein Hype um das Thema stattfindet? Und falls ihr es erlebt, wie findet ihr das?
Ja, also einerseits kommt uns, weil wir natürlich auch in dieser Bubble unterwegs sind, das Thema Mindfulness auf Schritt und Tritt überall entgegen. Und erleben wir definitiv einen riesen Boom um dieses Thema. Also auch, wie viele Organisationen sich jetzt dafür öffnen und auch ganz intensiv reingehen, große Programme aufsetzen, die damit zu tun haben. Ja, da ist ein Hype. Und gleichzeitig, wenn wir jetzt wieder auf unsere Gesamtgesellschaft und unser komplettes Wirtschaftssystem gucken, ist es vielleicht auch noch ein bisschen Hype im Wasserglas. Hm. Also es sind vielleicht ein paar Prozent der Organisationen, die sich jetzt wirklich schon kräftig in dieses Thema gewagt haben. Also noch ganz viel Spiel nach oben.
Und ich finde auch immer, es fehlen so ein bisschen die großen Erzählungen dazu. Also was macht das Thema in Organisationen? Also wir haben ja Gott sei Dank auch mit dem Peter Bostelmann von SAP jemanden, der das Thema wirklich ergriffen hat und da auch gezeigt hat, auch wirtschaftlich, ja, was macht es für Organisationen für einen Unterschied, wie viel sinkt das Stresserleben bei gleicher, sage ich mal, Arbeitsbelastung, wie verändert sich die Fluktuation, wie sinken die Krankheitstage, also was ich sage, diese Hard Facts hat er gezeigt und auch als leuchtendes Beispiel, weil er lebt es wirklich und hat es für sich auch das Thema so in der Tiefe auch entwickelt, also nicht nur als Tool, sondern so, wie es uns ja auch wichtig ist, wirklich zu sagen, das ist für mich ein Lebensthema auch mit. Aber darüber hinaus gibt es noch nicht so viele von diesen großen Erzählungen, wo man auch sagen kann, okay, das ist das, was es wirklich macht. Also vielleicht so ein kleines Beispiel. Wir hatten vor einem Jahr einen Vortrag mit Matthias Horx. Da war eben ein Vertreter von einem ganz großen Konzern, der saß mit uns vorne in der ersten Reihe und er wusste gar nicht genau, wer wir sind und er hat so gesagt, naja, also heute geht es ja um Achtsamkeit. Ja, mir wurde das auch mal so angeboten in meinem Unternehmen, aber Gott sei Dank habe ich das jetzt dann noch abwiegeln können, dass ich nicht hin musste zu diesem Training.
Glück gehabt.
Und dann hat der Matthias eben den Vortrag gehalten und nochmal so auch gesagt, dass es eigentlich so in unserer digitalisierten Welt wie so eine alternativlose Kompetenz ist, die ich da aufbaue, wo es nichts gibt, was so ein vergleichbares Wirkspektrum hat. Und danach kam der gleich zu uns und hat gesagt, also unbedingt mache ich nächste Woche dieses Training und ich habe mich schon gerade mit meiner Sekretärin kurz geschlossen, sie soll das buchen. Also das heißt, wenn ich sozusagen auch so eine Erzählung dazu bekomme und so eine interessante, für mich so eine Brücke, ja, wie kann ich das für mich auch so anwenden, ohne dass ich jetzt quasi 10 Wochen im Kloster einziehen muss, dann ist das für ganz, ganz viele Leute auch wirklich wie so ein Ausweg aus einer Falle, in der sie sitzen, wo sie merken, es wird immer stressiger, es wird immer digitalisierter, überall piepst und blinkt was und wie kann ich für mich da noch produktiv und fokussiert auch arbeiten? So, das fand ich irgendwie so ein ganz eindrückliches Beispiel damals. Mhm.
Ich mag ganz kurz, ich packe in die Shownotes einmal einen Artikel, wo Peter Bostelmann genau um diese Zahlen, Esther, von denen du gerade gesagt hast, ein bisschen was zu geschrieben hat. Das packe ich in die Shownotes, für die das interessiert. Und Matthias Horx mag ich auch noch einen Satz zu sagen, den Namen kennt vielleicht auch nicht jeder. Bekannt aus dem Zukunftsinstitut. Und Matthias Horx hat auch so diesen Begriff Megatrend, Achtsamkeit, Mindfulness für mich geprägt. Packe ich auch nochmal was in die Shownotes. Es gibt auch einen sehr coolen Artikel, der jetzt auch schon einige Jahre alt ist. Ich glaube, der ist aus dem Jahr 2015. Bin ich sogar noch älter, ich weiß gerade nicht genau. Aber wenn man da auch mal drauf guckt, dann ist es auch schon ein bisschen her, ne? Dass der schon dieses Thema, ey, das wird kommen, weil wir einfach in einer Welt sind, die sich gefühlt immer schneller dreht. Natürlich dreht sie sich faktisch nicht schneller, aber was so auf uns einprasselt, wird halt irgendwie auch im Zuge der Digitalisierung wie doch immer mehr und immer schneller, ne? Ja, ist ein spannender Punkt mit den Geschichten. Es gibt ein paar Geschichten da draußen, die super groß sind, ne? SAP, Peter Bostelmann ist eins, Google ist das andere. Dann, wenn so ein Matthias Hawks spricht, ist es natürlich auch Wahnsinn. Wir haben mit Bodo Jansen natürlich auch jemand, der jetzt hast du gerade von Kloster gesprochen, der das ja auch sehr, sehr offen gemacht hat. Hey, ich bin ins Kloster gegangen, habe mir die Frage gestellt, wie möchte ich eigentlich führen? Wie möchte ich eigentlich diese Rolle neu leben, wenn ich sie nochmal ganz neu erfinden könnte? Und das sind ja schon so ein paar wunderbare Leuchttürme da draußen, aber vielleicht einfach noch ein bisschen zu wenige, oder?
Ja.
Ja, und es werden täglich mehr. Also das sind wir wirklich immer wieder auch berührt von diesem spannenden Mechanismus, in dem sich unser Bewusstsein zu entwickeln scheint, im Sinn von Krisen als wirkliche Gelegenheit zu merken, wir fahren mit unserem bisherigen Verhalten sowas von gegen die Wand. Wenn dann, ja, dass wir es auch aus unserem eigenen Leben ja immer wieder so erfahren haben, wenn wir so Talsohlen erreicht haben und gemerkt haben, jetzt geht es nicht mehr weiter runter, dass wir dann auch gezwungen waren, zu uns und unseren eingefahrenen Mustern ins Auge zu gucken. Und dieser Moment von ganz nackt dastehen, zur Ehrlichkeit sich selber gegenüber gezwungen sein, ist schon mehrere Male in unserem Leben was gewesen, wo danach ganz Neues möglich geworden ist. Und ja, in vieler Hinsicht, glaube ich, ist das, dieses Gefühl von wir sind gerade kollektiv in so einer Phase unterwegs, ja schon sehr verbreitetes. Aber da ist in dieser Talsohle nicht hängen zu bleiben, sondern wirklich auch kreativ mit einem neuen Selbstverständnis und einem Blick auf die Möglichkeiten raus, daraus hervorzugehen. Auch das nehmen wir in unserer Bubble immer mehr, fast schon überall wahr. Also wo sich plötzlich auch Fragen stellen, die jetzt über einen rein unternehmerischen, kaufmännischen Narrativ hier weit hinausgehen. Also klar kann ich jetzt bei Achtsamkeit errechnen, wie wirkt sich das auf Krankenstände, auf Verweildauer im Unternehmen, auf Produktivitätskennzahlen etc. aus und dann zum Beispiel bei einem Return on Investment von 200% landen. Ich kann aber auch einen Blick nochmal weiter werden lassen mit der Frage, zu welcher Gesellschaft wollen wir denn mit unserer Organisation überhaupt beitragen? Für welchen gemeinsamen Sinn sind wir unterwegs? Und da auch immer radikaler und ehrlicher, aber auch anspruchsvoller zu werden im Sinn von, ich will meine Lebenszeit jetzt nicht nur damit zugebracht haben, einfach dafür, dass ich überlebt habe oder vielleicht ein bisschen schön Geld verdient und Karriere gemacht habe. Auch das ist ja so ein ganz großes Thema und eine Suche, wo dieses Thema Achtsamkeit ganz unmittelbar damit zu tun hat, denke ich. Denn in dem Augenblick, wo wir uns den Freiraum nehmen, wieder so mit uns und unseren tieferen Bedürfnissen, Sehnsüchten, Lebensfragen in Kontakt zu kommen, ist all das ganz groß da. Was gibt uns Sinn? Wer will ich sein? Und kann ich es lernen, mir selber, so wenn man so möchte, ein bisschen poetisch gesagt, meiner inneren Stimme, der immer mehr zu vertrauen?
Der Aha-Moment.
Wow. Ich finde, da war gerade, also für mich ein ganz, ganz magischer Schlüssel da, Johannes. So dieses Ja, wir können das Thema Mindfulness messen. Ne, hat uns nicht nur der Peter Bostelmann gezeigt, da gibt es Studien dazu, da gibt es wissenschaftliche Untersuchungen dazu, da hat man ins Gehirn der Menschen reingeguckt. Ja? Also das ist etwas, was man nachweisen kann, dass sich da was verändert, dass das Gehirn einfach in der Lage ist, sich ja im Sinne der Neuroplastizität zu verändern im positiven Sinne.
Ja, und es ist unglaublich, was da wirklich solider Wissenschaft und an ganz spannenden Forschungsergebnissen in den letzten Jahren entstanden ist. Also es füllt Bibliotheken mittlerweile.
Ja. Das finde ich auch ehrlich gesagt für so unsere Arbeit einen ganz schönen Hintergrund, einfach da auch sicher zu sein, dass das hier kein Hokuspokus ist, ne? Dass wir jetzt nicht bei einem, als hätte ich gerade fast einen Frauenmagazin-Name gesagt, den ich sage ich jetzt doch nicht. Also ganz ehrlich, ne, Esther, was du gerade erzählt hast und der Mann daneben dir aus dem Konzern, das hat ja oftmals einfach auch noch einen Touch, den das Thema nicht verdient hat, meiner Meinung nach. Und da finde ich, hilft dieser Kennzahlen, wissenschaftliche Studienpart, hilft da total. Und der ist super, super wichtig. Und den kann ich auch selber als Unternehmerin total verstehen, dass das auch ein Auge ist oder ein Blickwinkel ist, das mich interessiert. Was ich jetzt aber gleichzeitig gehört habe, und mir ist ja der Begriff der Gleichzeitigkeit total wichtig. Weil wir reden ja nicht von einer Entweder-Oder-Welt, sondern von einem, hey, es ist irgendwie beides da und das ist gut so. Und lass uns gucken, wo wir den Fokus drauf legen. Und den zweiten Aspekt, Johannes, sich mal die Frage zu stellen, wenn ich das jetzt so gerade richtig zusammenfasse, zu was wollen wir eigentlich beitragen? Was ist der Sinn dessen, was wir tun? Zu was für einer Gesellschaft möchten wir beitragen mit dem, was wir tun? Dass die Betrachtung aus der Perspektive Mindfulness, achtsam mit dem umzugehen, was ich tue, wie ich lebe, wir hatten es von Lebensführung, dass da ja auch eine viel größere Frage dahinter steht, die dann ja wieder, und jetzt mal so ein Kollektiv gesprochen, einige kennen mich schon ein bisschen, ich denke ja gerne groß, aber das hat ja voll das Potenzial, die Welt zu verändern, ne? wenn wir diese... Jetzt seht ihr mich gerade nicht grinsen, aber vielleicht kann man es in meiner Stimme hören. Ne? Das,
Total, ja.
da mal dran zu denken, ja, Kennzahlen, aber auch, und jetzt mal nur auf ein kleines Team gesprochen, wir nehmen gar nicht die Welt, wir nehmen nur ein Team. Stellt euch doch mal vor, wie cool es wäre, wenn in dem Team, in dem du gerade arbeitest, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, wenn ihr ja so achtsam mit euch, miteinander und mit dem, was ihr tut und wie ihr es tut, umgehen würdet, dass euch auch ja der Beitrag zu dem, was ihr macht, der Beitrag, den ihr, und wenn ihr in einer Controlling-Abteilung arbeitet, wenn der Beitrag zum Gesamtbeitrag im Unternehmen euch so klar ist, dass ihr da voll hintersteht. Und dann ist ja auch ein ganz anderer Umgang mit, Johannes, du hast es vorhin auch gesagt, wie wir in Momenten, wo wir den Kopf verlieren, wo wir Stress haben, ne? Wenn mir dieser Beitrag, wenn mir der klar ist, wenn ich den spüren kann, wenn ich einen Zugang zu dem habe, dann ist ja auch eine ganz andere Kraft möglich und ein ganz anderes wohlwollendes Miteinander umgehen in diesem Team, in dieser Organisation oder in der Schulklasse oder ne, völlig wurscht, in was für einem Kontext wir gerade sind, finde ich gerade eine ganz tolle Gleichzeitigkeit.
So, und danke, dass du da auch das Wort Kraft verwendet hast, Nele. Es tut mir richtig gut, denn ich merke so, dieses deutsche Wort achtsam leitet manchmal Menschen so auf die Spur, da geht es irgendwie darum, so sehr im Kopf und sehr übervorsichtig zu sein, dass man da ja nur ja nichts falsch macht, so ein bisschen. Und darum geht es ja gerade überhaupt nicht. Ja? Sondern genau dieses uns wieder ankoppeln an unsere inneren Kraftquellen, an unser Bauchgefühl, an unsere Lebendigkeit, ist ja was unglaublich Vitales und ja, so wie du sagst, Kraftvolles. Also ich glaube, wir kriegen mit diesen Zugängen und auf diesem Übungsweg, mit diesen Fähigkeiten, die wir da trainieren können, vor allem auch wieder Zugang zu, ja, wer sind wir sonst noch jenseits unseres oft zu überstrapazierten Denkapparats. Mhm. Und wenn beide, so das Denken und so unsere Vitalität zusammenkommen und wir quasi wieder eins werden mit allem, was uns ausmacht, dann ist da die Magie. Mhm. Und das, was uns auch im beruflichen Miteinander so viel weiterbringen kann.
Oh ja.
Das ist gerade in Zeiten der Digitalisierung natürlich eine Riesen-Challenge, weil so auf unserem Körper, unsere Kreativität, unsere Intuition und unser Bauchgefühl vergessen wir, wenn wir den ganzen Tag vor dem Bildschirm hocken, ja fast zwangsläufig. Ja? Und da so die große Frage, wie kommen wir da ganz schnell rums immer wieder hin und in die Verbindung zueinander.
Und diese Lebendigkeit, das merken wir auch im Team und auch in unserer Arbeit, führt dann auch zu wirklich sowas wie Humor oder dass man einfach auch Spaß an den Dingen hat, weil manchmal ist ja auch so die Vorstellung, wenn man achtsam ist, dann ist es, hat es so ein bisschen was Bierernstes und man schaut ein bisschen entrückt in die Welt.
Ja.
Und das ist ganz das Gegenteil, also eben wirklich dieses Dasein und ein Gegenübersein und damit auch so viel Humor und Leichtigkeit in die Dinge reinzubringen.
Und um da die Brücke vielleicht zu den Organisationen nochmal zu schlagen, ist uns vielleicht auch deutlich, ich kann jetzt Purpose, wofür steht diese Organisation, oder ich kann Werte etc. herrlich, sag mal so, in sehr kopflastigen Workshops oder dann vielleicht noch mit begeistertem Rumgehopse entwickeln und irgendwo auf Kärtchen schreiben und dann aushängen im Unternehmen.
Ja.
Und es wird auch ganz viel gemacht und greift so schmerzlich kurz, wenn das dann so auf einer, sag mal, Oberflächenebene abgehandelt wird. Ganz viel von Sinn und wer wollen wir wirklich sein im Miteinanderarbeiten, im Sinn auch von Werten, das Entscheidende überträgt sich ja darüber, wie wir sind und handeln und aufeinander zugehen, dann, wenn es wirklich drauf ankommt. Und es lässt sich so, sagen wir, mit so verorteten Prozesschen nur sehr begrenzt erreichen. Der Schlüssel ist immer, wie stellen wir uns rein? Beim Geschäftsführer, der jetzt eine schöne Rede schwingen kann, zum Beispiel zur neuen Ausrichtung des Unternehmens, gibt es nichts, was die zukünftige Kultur so maßgeblich prägt, wie die Frage, wenn es ein Quartal mit schlechten Zahlen gibt, geht er da souverän und freundlich verbunden und chancenorientiert rein in den Austausch mit allen Beteiligten? Hey, wie gehen wir damit jetzt um? Wo haben wir wirklich Hausaufgaben zu machen? Wo sind Lösungen? Oder wird es da ganz schnell wieder eng verkrampft im Kontrolletti-Modus?
Und das heißt ja auch nicht, dass dieser Mensch gerade nicht auch Angst spüren darf.
Ja klar, genau.
Ne? Und das finde ich auch nochmal einen wichtigen Punkt. Es geht, das habt ihr auch gerade schon gesagt, es geht nicht darum, dass ich nichts mehr spüre, weil jetzt mir irgendwie alles egal ist, weil jetzt bin ich ja achtsam. Das ist das Gegenteil, das ganz bewusst wahrzunehmen und das auch vielleicht zu artikulieren, ne? Zu sagen, so. Hey, das macht mir gerade Bauchschmerzen, lass uns gucken, wie wir da gemeinsam eine Lösung für finden und auch aufzumachen und die Frage zu stellen, wie geht's denn euch gerade damit? Und auch dann zuzuhören und zuhören, ja, im Sinne von wirklich zuhören, weil es mich auch interessiert, was ihr da gerade sagt und fühlt, ne?
So ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst, Nelle. Ja, genau. Also sich interessieren und sich öffnen für uns selber und füreinander, also in der ganzen Buntheit, in der wir unterwegs sind. Mit unseren Sorgen und schlaflosen Nächten, mit den Zukunftsängsten, die sich da vielleicht melden. Und ja, den Fragen, wie geht's weiter, wenn wir dem freundlich, wohlwollend und wach auch ins Auge schauen und begegnen, dann verliert ganz viel von dem ja auch schnell wieder seinen Schrecken. Eine ganz andere Dynamik, als wenn wir es einfach wegschieben und zu sagen, das alles nicht sein darf, weil in Führung muss man immer ganz positiv unterwegs sein. Uah, was für ein Krampf.
Ja, kriege ich auch gerade direkt Gänsehaut. Genau, das Dauervorbild, ja, Aber Vorbild sein heißt für mich nicht dauerpositiv sein, sondern Dauermensch sein, der bewusste Entscheidungen über sein Verhalten trifft. Ne? Also ich sehe richtig genau diesen Menschen, Johannes, den du gerade so gebaut hast, vor meinem Auge. Und dann höre ich ihn sagen, ne, wie soll ich denn in so einem Moment, wo ich so einen Stress habe und das ganze Unternehmen ist doch in Gefahr. Und da, ja, so die Einfachheit, die mir in solchen Momenten immer hilft, und da bin ich meiner Achtsamkeitspraxis extrem dankbar, in diesem Moment mich wirklich ins Jetzt zu holen, zu sagen, stopp, das, was ich gerade aufmache, ist ein hypothetisches Zukunftsszenario, von dem ich noch gar nicht weiß, ob es eintreten wird, auch wenn vielleicht ein paar Indizien da sind, aber immer wieder zu sagen, hey, jetzt gerade ist alles gut, jetzt gerade bin ich sicher, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe jetzt gerade genug Geld auf meinem Konto, um Ernährung, Miete, was auch immer da ist, ne? Jetzt gerade ist alles gut, mir das immer wieder zu sagen. Und da, glaube ich, können wir, um nochmal so zu dem, was Esther eingangs sagte, das geht mit mir selbst los, mit mich selbst zu führen, im Sinne von mich wieder in den gegenwärtigen Moment, in die Präsenz zu bringen, damit ich überhaupt wahrnehmen kann, was jetzt gerade ist in mir und den anderen, um dann auch ja so reagieren zu können.
Absolut.
Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt wahrscheinlich vielleicht auch manche da draußen denken, oh Gott, kann ich da je hinkommen irgendwie? Wie kann ich das für mich entwickeln? Und da finde ich auch immer, man kann wirklich so einfach anfangen. Und dazu laden wir euch auch ein, einfach zu sagen, hey, ich probiere das mal. Wir hatten zum Beispiel eine ganz gute Freundin von uns, die hat gesagt am Anfang, hey, nicht mehr als 2 Minuten. Wenn ihr hier in dem Seminar länger als 2 Minuten mit mir meditiert, da steige ich aus, das halte ich überhaupt nicht aus. Und wir haben gesagt, okay, dann probier's 2 Minuten. Und sie ist aus dem Training gegangen und hat uns dann gesagt, okay, ich bin nach Hause gefahren, ich wusste, ich werde nicht mal 2 Minuten schaffen. Ich fange einfach morgens an mit 3 Atemzügen. Und dann hat sie das ein paar Wochen gemacht und hat es dann so für sich entwickelt. Und schon 3 Atemzüge ist ein super, super Start. Und wirklich sich einfach zu sagen, okay, ich kann auch leicht einsteigen und ich kann auch mir ein kleines Ziel setzen und mache das einfach über eine längere Zeit und vielleicht habe ich dann Lust, mehr zu machen. Und gerade diese Freundin, die arbeitet heute mit uns ganz viel, meditiert natürlich auch viel und vermittelt das auch so. Aber es ist für jeden möglich und es ist nicht kompliziert.
Ja. Oh, danke. Magst du noch einen Satz dazu sagen, weil ich es immer wieder gefragt werde, ich weiß nicht, ob es den Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht auch gerade so geht, Meditation, was ist denn das eigentlich? Was muss ich denn da machen?
Meditation, könnte man vielleicht sagen, ist ein Überbegriff über eine ganze Reihe verschiedener Techniken, die einen gemeinsamen Nenner haben, dass sie uns helfen, so Herr im eigenen Haus zu werden, im Sinn von, meine Aufmerksamkeit lässt sich nicht mehr ständig irgendwohin entführen von allen möglichen Reizen und Impulsen in der Außenwelt, sondern ich lerne meine Aufmerksamkeit so immer wieder auf beispielsweise ein Objekt auszurichten, beispielsweise, wie fühlt sich's jetzt an, wenn ich einatme und ausatme, dass ich diese Aufmerksamkeit, dieses ganz Dabeibleiben bei dieser Körpererfahrung jedes Mal neu ausrichten kann, wenn ich merke, jetzt haut sie mir wieder ab. Jetzt werde ich wieder abgelenkt von irgendeinem Gedanken oder einem Geräusch. Merke ich, da ist eine Ablenkung. Und ich führe meinen Geist wieder zurück zu diesem Objekt meiner Fokussierung. Und zwar, und das ist ja der entscheidende Punkt, von dem wir es vorhin auch schon hatten, nicht verbissen und krampfhaft, sondern mit einer Grundhaltung von, hey, wow, die nächste Gelegenheit, zurückzukehren. Das mache ich mit Wohlwollen, mit Freude, mit einer Leichtigkeit. Mhm. Es ist vielleicht so ein Grundmotiv in ganz vielen verschiedenen Meditationstechniken, wo es aber auch wichtig und gut ist, dass du so einen Zugang findest, der dir entspricht. Und deshalb haben wir jetzt auch in unseren Trainings verschiedene Zugänge, Techniken, Angebote. Ich sag mal, wie so einen bunten Blumenstrauß, aus dem sich jeder dann zumindest eine Blume mitnehmen kann, wo er sagt, oh wow, die passt zu mir, die mache ich gern, die fällt mir leicht. Und mit der gehe ich jetzt einfach erstmal nächste Schritte. Hm.
Danke, ich glaube nämlich, dass es unglaublich viele Mythen zum Thema Meditation gibt.
Ja, total.
Ja, somit, ich muss jetzt irgendwie meine Beine in so einen komischen Lotussitz drehen. Dann brauche ich drei Räucherstäbchen in unterschiedlichen Himmelsrichtungen. Und das ist es nämlich alles nicht. Es ist eigentlich
kann
total
man alles
leid.
Machen.
Wunderbar, ne? Ich finde die auch lecker. Ich finde diese Räucherstäbchen wunderbar. Ich finde auch persönlich Klangschalen total schön. Ich finde das... Hab dann super Zugang dazu, aber ich finde es immer wichtig zu sagen, das muss man nicht. Das kann man total frei von jeder spirituellen Betrachtung, von jeder religiösen Betrachtung. Man kann das super integrieren, wenn man möchte, aber man muss es überhaupt gar nicht.
Ganz wichtig.
Mhm. Ja.
Ja. Und wenn wir in Richtung Organisationen schauen, ist mir auch so ein Thema noch ganz entscheidend wichtig, dass wir das Thema, ich sage mal, vielleicht Training und Weiterentwicklung ganz allgemein häufig gerade so in unserer modernen Gesellschaft als was sehr Individuelles verstehen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auch sportlich in Form kommen möchte, dann mache ich mir einen Trainingsplan und dann trainiere ich da regelmäßig. Mhm. Wenn ich mit meinen mentalen Kapazitäten und Fähigkeiten mich weiterentwickeln will, dann mache ich eben ein regelmäßiges Mindfulness-Training. Das ist schon schön und gut, aber auch begrenzt, weil was wir so schnell aus dem Blick verlieren, ist, wie sehr wir einfach auch Teil von einem so viel größeren Gesamtsystem sind, wie weit wir einfach auch verbunden sind mit anderen und mit denen Wechselbeziehungen stehen. Und so können sich Organisationen unglaublich viel Gutes damit tun, dass wenn dort einfach auch Communities of Practice entstehen.
Ja.
Also wenn nicht nur ein Einzelner für sich übt, wie gehe ich mit Stresssituationen um und komme zu mir und in die eigene Mitte, sondern wenn Teams da lernen, wie schaffen wir das miteinander? Und wenn es dem einen gerade nicht gelingt, weil der so massiv getriggert und gestresst ist, vielleicht schafft es irgendwer anderer, den nächsten hilfreichen Impuls zu setzen im Team. Und da haben wir so schöne Erfahrungen auch gemacht mit also wirklichen High-Performance-Teams, die sich da in eine andere Liga von Wirksamkeit, aber auch Freude an der Arbeit und am Miteinander katapultiert haben. Also auch wieder ein Loslassen vielleicht von dieser ja ein Stück weit fast wahnsinnigen Vorstellung, wir könnten und müssten in unserem Leben immer alles alleine machen. Nee, wir brauchen einander. Und wenn wir uns gegenseitig aufspielen und immer mehr merken, wir sind da miteinander unterwegs, es wird so viel leichter und ganz banal und wirtschaftlich gesprochen, es wird auch so viel effizienter. Also Netzwerk und
beides.
New Work hat so gesehen auch wieder ganz viel Bereicherndes und Anregendes für die Frage, wie können wir Achtsamkeit praktizieren oder einfach so unser ganzes inneres, mentales und emotionales Potenzial auch wirklich in die Welt bringen?
Ich finde, das ist eine wunderbare Reflexionsfrage für unseren Schluss. Wie können wir das? Und ja, ich glaube, ich würde mit euch gerne in ein kurzes Schlusswort gehen.
Wir ziehen Bilanz.
So, ihr Lieben, so eine reichhaltige Stunde. Ich ahne schon, dass da ganz viel drin ist für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin total dankbar für das, was ihr hier an eurem Herz und Hirn reingeschmissen habt. Vielleicht machen wir noch jeder von uns dreien so einen Bilanz-Schlusssatz, etwas, was ihr den Zuhörerinnen und Zuhörern dieses Podcasts, den Menschen da draußen mitgeben wollt, wenn wir das Thema Hype oder Zukunftskompetenz, Mindfulness in Organisationen nochmal abschließend drauf gucken.
Jetzt gucken wir uns beide an und lassen uns gegenseitig gern den Vortritt. Aber ich sage einfach mal was. So, in Richtung Hype oder Zukunftskompetenz. Ja, meine Perspektive, ja, dieser Hype ist manchmal, wie jeder Hype, auch was mit Schattenseiten, mit Übertreibungen daherkommt und mir manchmal auch ganz schön auf den Geist geht. Aber gleichzeitig bin ich so dankbar für den Türöffner, der damit verbunden ist, weil einfach auf mein eigenes Leben geguckt, aber auch auf ganz viele Organisationen, mit denen ich unterwegs sein darf, ich tatsächlich denke, dass der zentrale Schlüssel für die Herausforderungen, in denen wir gerade unterwegs sind, darin liegt, dass wir immer besser verstehen, dass da ein Zusammenhang besteht. So wie es in mir, innen drin aussieht, also wie sortiert oder chaotisch, wie wach und wohlwollend oder eng und ängstlich, so werde ich auch beitragen zu den Strukturen, die um mich herum entstehen. Und umgekehrt tragen natürlich auch die Strukturen, in denen ich in meiner Arbeit unterwegs bin, ein gehöriges Stück weit dazu bei, wie es wieder in mir selber aussieht. Also ob es mir leicht fällt, immer wieder in meine eigene Mitte zu finden, innerlich in Ordnung zu kommen, in schwierigen Situationen. Und dieses Wechselspiel von, sag mal, innerer Verfasstheit und innerer Arbeit und dem, was dann im Außen möglich wird, ist aus meiner Sicht vielleicht der machtvollste Hebel, den wir haben für die Entwicklung unserer Organisationen, für ein gutes, erfülltes eigenes Leben und auch einen Beitrag zu einer Gesellschaft, die wir uns und allen wünschen.
Danke.
Ja, und ich wünsche mir einfach, dass du da draußen und wir alle immer mehr zu dem finden, was uns wirklich wichtig ist. Und ich glaube, so können wir in uns was verändern, die Arbeit und unser Arbeitsumfeld und damit letztendlich die Welt verändern und die Welt auch zu einem besseren Ort machen. Davon bin ich total überzeugt.
Danke. Danke, dass ihr so großzügig euer Wissen teilt. Danke, dass ihr Mut gebt. Und wenn ich auf meine Bilanz gucke, da habe ich mich gerade selbst bei etwas erwischt, was ich gern transparent machen mag. Ich habe gerade auf meinen Zettel aufgeschrieben, ich schreibe immer so ein paar Dinge hier nebenbei auf. Schnitt bei langer Pause.
Ah, oh ja.
Und jetzt habe ich gerade gedacht, nee, Moment. Und ich finde das, Johannes, hast du gerade so schön aufgemacht. Wir haben uns gerade angeguckt, wir wollten einander gerade den Vortritt lassen. Und deshalb ist hier eine Pause entstanden in dieser Folge. Und ich schrieb auf, Pause, Schnitt bei langer Pause. Jetzt habe ich das wieder durchgestrichen und habe gesagt, nee, Moment mal, denn genau das ist ein achtsamer Umgang miteinander. Wir blubbern nämlich nicht gleich los, sondern hey, wir haben Blickkontakt und ihr beide sitzt ja gerade zusammen. Ne? Wir haben Blickkontakt und sagen gerade nichts und wir nehmen uns jetzt gerade einfach mal ein paar Sekunden Zeit, um uns zu sortieren, wer spricht. Und wenn wir eine Entscheidung getroffen haben, wer spricht, dann darf ich mich vielleicht sogar noch mal ein paar Sekunden sortieren, um zu überlegen, was ich gleich sage. Und das ist für mich gerade so ein Bild, und jetzt komme ich auch zu meiner Bilanz, was für dich total viel mit Zukunftskompetenz zu tun hat. Sich den Raum zu nehmen, sich zu sortieren, den Raum sich und anderen zu geben, in dem Moment, in dem wir gerade sind, eine bewusste Entscheidung zu treffen. Und ja, es gibt den Hype. Und ich sehe ihn auch mit zwei Blickwinkeln. Manchmal geht es mir ein bisschen auf den Keks. Und meistens bin ich total dankbar, dass es diesen Hype gerade gibt, weil ich glaube, dass er einfach ein Scheinwerferlicht auf etwas legt, was ja den einzelnen Menschen gut tut, den Teams gut tut, den Organisationen gut tut und der Welt gut tut. Und deshalb bin ich euch gerade total dankbar für diese Pause. Und möchte noch mal ein Plädoyer aussprechen für mehr Pausen. Nicht nur im Sprechen, auch im Tun, im Denken und so, bei dem wir jeden Tag machen.
Wow.
Ja, ich will.
So eine Freude, einmal mehr, mit dir im Gespräch und Austausch zu sein. Das war ein totales Geschenk für mich. Ich danke dir einfach.
Und danke für deine Pionierarbeit.
Ja.
Danke euch. Danke euch, dass ihr ja jetzt auch gerade so schön wertschätzend das hier abschließt. Ja, in den Shownotes findet ihr alles. Ich packe alles, was ihr von Esther und Johannes braucht, um sie zu kontaktieren, um sie zu finden. Ich packe nochmal den Link zu ihrem Buch mit rein. Und ja, ihr werdet uns auch immer mal wieder in dieser Konstellation zu dritt oder auch mit dem Stefan da draußen erleben. Und wir sind einfach total dankbar, dass wir da mit euch eine Wegstrecke zusammen machen können. Und wir freuen uns auf euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in der nächsten Folge von unserem Herz und Hirn Podcast. Ciao.
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 Wenn du noch mehr zu diesem Thema und auch zum Salzburger Achtsamkeitsmodell erfahren magst, dann schau doch mal auf www.mindfulness-campus.de vorbei. Da kannst du dich zum Beispiel eintragen für die Warteliste für unseren kostenfreien Mindfulness-Workshop und du findest auch Infos zu unserer Mindfulness-Masterclass, die am 12. April jetzt zum ersten Mal in der öffentlichen Runde beginnt. Die Masterclass ist ein ganz wirksames 10-Wochen-Programm, das es bisher exklusiv für Unternehmen gab und auch schon einigen Unternehmen sehr erfolgreich gelaufen ist. Und in dieser Masterclass kannst du ja Mindfulness-Achtsamkeitstechniken auch wieder auf Basis des Salzburger Achtsamkeitsmodells kennenlernen, direkt ausprobieren und in deinen Alltag integrieren und du erhältst wissenschaftlichen Input zu den Themen Stress, Anspannung und natürlich Achtsamkeit und Mindfulness. www.mindfulness-campus.de und den Link findest du auch in den Shownotes.
Herz und Hirn, der Podcast für dich und deine neue Arbeitswelt mit Nele Kreisig und Stefan Lapenat. Die beiden leiten das HR Performance Institut in Freiburg im Breisgau. Gemeinsam mit ihrem Team entwickeln sie Organisations- und Führungskulturen, in denen der Spagat zwischen Kennzahlenfokus und Menschlichkeit gelingt. Herz und Hirn, sprich mit und sprich uns an. Wir sind gespannt auf deine Meinungen, Ideen und Fragen. www.hr-performance-institut.de.
Wir freuen uns auf dich.
Bis dahin.
Herz und Hirn, jetzt abonnieren.